Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Substitutionstherapie zwischen Anspruch und Realität. Im Februar hat die nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik, die von der Drogenbeauftragten Mechthild Dickmanns gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit entwickelt wurde, das Bundeskabinett passiert. Das Papier beschreibt die Herausforderungen der Drogen- und Suchtpolitik der nächsten Jahre. Zu den im Abschnitt illegale Drogen formulierten Zielen zählen auch die Sicherung ausreichender und qualitativ hochwertiger Angebote zur substitutionsgestützten Behandlung. Aber wie steht es derzeit tatsächlich um die Substitutionstherapie in Deutschland? Die Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger wurde in Deutschland Mitte der 1990er Jahre flächendeckend eingeführt. Durch die ärztlich begleitete Gabe eines Arzneimittels soll der abhängige Konsum illegal erworbenen Heroins in eine kontrollierte Abhängigkeit überführt werden. Dabei wird überwiegend Methadon eingesetzt, gefolgt von Levomethadon und Buprenorphin. Diamorphin, Dihydrocodein und Codein sind von untergeordneter Bedeutung. Jeder Arzt, der ein Substitutionsmittel für einen Opiatabhängigen verordnet, muss seit 2002 eine Reihe von Angaben, zum Beispiel den Patientencode, Daten der ersten und letzten Verschreibung, an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, angesiedelte Substitutionsregister melden. Dies dient zum einen der Statistik, soll aber auch Mehrfachverschreibungen durch verschiedene Ärzte für denselben Patienten vermeiden. Seit Beginn der Meldepflicht stieg die Zahl der gemeldeten Patienten kontinuierlich an. auf 77.400. Erst 2011 sank sie etwas auf 76.200. 2011 hatten 2703 Ärzte Meldungen an das Substitutionsregister übermittelt. Nach Bundesländern aufgeschlüsselt liegt die Zahl der gemeldeten Patienten in Nordrhein-Westfalen mit 24.255 am höchsten, am niedrigsten in Brandenburg, wo auch die Zahl der substituierenden Ärzte mit 13 am geringsten ist. In Nordrhein-Westfalen praktizieren auch die meisten Ärzte, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner leben in Hamburg und Bremen die meisten Substitutionspatienten.
Die kurz-, mittel- und langfristige Wirksamkeit und Sicherheit einer Substitutionsbehandlung wurde in vielen Studien untersucht. 2007 hatte das Bundesministerium für Gesundheit unter dem Akronym PREMOS, Predictors, Moderators and Outcomes of Substitution Treatment, eine bundesweite repräsentative Studie in Auftrag gegeben, die den klinischen, psychopathologischen, sozialen und substanzbezogenen Verlauf von Substitutionsbehandlungen an 2694 Patienten aus 223 Einrichtungen untersuchen sollte. Die Patienten wurden bis zu 7 Jahre lang beobachtet. Von den ausgewerteten Fällen lebten 73% der Abhängigen selbstständig in eigener Wohnung. 23% waren berufstätig, 53% arbeitslos. Aus dem kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht geht hervor, dass bei einer Gesamthaltequote von 70% 46% der Patienten einen temporären, stabilen Verlauf, das heißt ohne Unterbrechung und ohne Abbrüche, aufwiesen. Bei 13% war der Verlauf instabil. 3% der Patienten waren langfristig inhaftiert oder befanden sich in stationärer medizinischer Behandlung. Die Beigebrauchsraten illegaler Drogen lagen zwischen 20% und 30%. Die physische und psychische Morbidität der Studienteilnehmer wurde als unverändert sehr hoch eingeschätzt. Des Weiteren diskutierten die Autoren, dass es trotz der insgesamt positiven Studienergebnisse bei der Gestaltung der Substitutionstherapie noch Optimierungsbedarf gibt. So erscheint beispielsweise das Behandlungsziel Abstinenz, in der Studie erreichten dieses weniger als 4% der Teilnehmer, unrealistisch, da es mit zahlreichen Risiken wie Behandlungsabbruch und Tod verbunden ist. Das Bundesministerium für Gesundheit kommentierte die PREMOS-Ergebnisse unter anderem so: Mechthild Dickmanns, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, wird sich dafür einsetzen, dass die Versorgung opiatabhängiger Patienten auch in Zukunft auf hohem Niveau gewährleistet wird und Ärztinnen und Ärzte für die Durchführung von Substitutionsbehandlungen gewonnen werden. Völlige Abstinenz könne in der Substitutionstherapie nur selten erreicht werden, meint auch Professor Dr. Med. Thomas Herdegen, Pharmakologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Realistisch ist die Überführung der Heroinsucht in eine monosymptomatische Methadonabhängigkeit. Ist der Entzug doch geglückt, besteht lebenslang die Gefahr eines Rückfalls, betont er. Soll ein solcher ehemaliger Opiatabhängiger zum Beispiel nach einer OP Ein starkes Analgetikum erhalten, muss daher entweder auf Opiate vollkommen verzichtet werden oder man versucht ganz eng gegen den Schmerz zu titrieren, sodass kein überschießendes Opioid eine Euphorie und damit einen Rückfall auslösen kann.
Bei Substituierten sei zu beachten, dass es prinzipiell zu keinem Abstinenzsyndrom kommen darf. Das heißt, Methadon oder ein anderes Opioid muss in äquipotenter Dosis weitergegeben werden. Dazu kommt noch bei Bedarf ein Opiat in einer Dosis, die den Schmerz neutralisiert. Dabei kann die Dosis höher als normal sein, da sich unter der Substitution eine Toleranz entwickelt. Dr. Med. Albrecht Ulmer, praktizierender Substitutionsarzt und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, kurz DGS, begrüßt, dass die Substitutionstherapie heute in Deutschland als Standardbehandlung der Opiatabhängigkeit anerkannt ist. Darum haben wir hart kämpfen müssen, denn lange Zeit waren viele in Deutschland der Meinung, dass Substitution eingeschränkt werden sollte. Eine Folge davon war aber, dass man die Behandlungsmethode extrem vorsichtig zugelassen und mit vielen Regularien versehen hat. Nun benötige ein Arzt, der Substitutionstherapie durchführen wolle, dafür eine Lizenz, das heißt, er müsse den 50-stündigen Weiterbildungslehrgang Suchtmedizinische Grundversorgung besuchen. Früher war es einfacher, bedauert Ulmer. Da konnten wir Suchtmediziner Hausärzten, die substituieren wollten, nahelegen, die Patienten selbst zu betreuen, statt sie zu uns zu schicken. Wir haben diese Ärzte dann unterstützt, ihnen Literatur zur Verfügung gestellt und Treffen zum Erfahrungsaustausch organisiert. Viele haben sich darauf eingelassen, die Rückmeldungen der Patienten waren meistens hervorragend. Bei uns hier in der Region Stuttgart hatten wir auf diese Weise eine solide Arbeitskreisstruktur aufgebaut. Mit der Unterstellung der Substitutionstherapie unter das Betäubungsmittelgesetz wurden derartige gute Strukturen zerstört und es finden sich auch kaum neue Ärzte dafür. Denn die Hausärzte, die bisher substituiert hatten, waren häufig nicht bereit, eine Lizenz zu erwerben. Sie wollten keine Sonderrolle spielen, nicht als Suchtärzte der Region stigmatisiert werden. Ich halte deshalb die Einführung der BTM-rechtlichen Regelungen für einen historischen Fehler.
Ulmer verweist darauf, dass viele Fachkollegen seine Ansicht teilen. Wir tun nicht gut daran, Suchtkrankheiten zu einem Randphänomen der Medizin zu machen, denn sie zählen zu den häufigsten und schwersten Erkrankungen, sind vergleichbar mit den großen Volkskrankheiten Diabetes mellitus oder Bluthochdruck. Etwa 5-10% der Bevölkerung sind aufgrund ihrer Sucht krank. Um diese müssen wir uns kümmern. Doch zurzeit führen nur etwa 3% der Hausärzte Substitutionstherapien durch. Im Vergleich? In Belgien sind es 25%, in Kroatien sogar über 50%. Dort hat jeder Arzt nur etwa 3 Patienten, die bilden keine Besonderheit, keine Szene. In Ländern, wo der Anteil substituierender Ärzte hoch ist, hat der Schwarzmarkt stark an Bedeutung verloren oder existiert praktisch nicht mehr. In Deutschland, wo alles streng reguliert ist, wo es kompliziert ist, in eine Behandlung zu kommen, versorgen sich die Patienten lieber auf dem Schwarzmarkt, statt mehrere Wochen auf einen Arzttermin zu warten. Bei einer Konferenz der Europäischen Gesellschaft zur Behandlung der Opiatabhängigkeit in Brüssel im Oktober 2011 hatten die Experten aus Belgien und Deutschland Gelegenheit, die Systeme beider Länder in zahlreichen Diskussionen direkt miteinander zu vergleichen. Ulmer resümiert: Das belgische System kommt ohne die strengen Regularien, wie wir sie in Deutschland haben, aus. Die Folge ist nicht größeres Chaos, sondern eine normale Integration der Patienten in die medizinische Behandlung und die Gesellschaft insgesamt.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur diamorphingestützten Substitutionsbehandlung, Diamorphingesetz, im Juli 2009 und der GBA-Richtlinie Methoden vertragsärztlicher Versorgung, diamorphingestützte Substitution Opiatabhängiger im Juni 2010 ist in Deutschland auch eine diamorphingestützte Substitutionsbehandlung auf Kosten der GKV möglich geworden. Nach Einschätzung von Ulmer tun sich jedoch alle Regionen mit der Implementierung in die Regelversorgung extrem schwer. Wieder verfiel man in den alten Fehler, in einem Mythos verfangen zu bleiben und vielmehr Safety First als vernünftige Strukturen zu überlegen. Mit der jetzigen Struktur wird wahnsinnig viel Geld für sehr wenige Betroffene investiert, das anderswo bitter fehlt. Zweifellos werden dort gute Zentren mit hervorragend qualifiziertem Personal gebildet. Trotzdem, von meinen Patienten haben sich ca. 30 für das Heroinangebot in Stuttgart interessiert. Aber als sie erfuhren, zu welchen Bedingungen, blieb keiner übrig. Die Substanzen und das personelle Angebot mögen einen Fortschritt darstellen, aber die Bestimmungen und Strukturen bedeuten für die Betroffenen einen größeren Rückschritt.
Das Durchschnittsalter substituierender Ärzte in Deutschland liegt zurzeit bei 60 Jahren. Im März 2012 haben allein im Großraum Stuttgart zwei Praxen mit insgesamt 220 Plätzen geschlossen. Das können die übrigen Praxen nicht mehr auffangen. Diese Patienten werden mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in der Szene landen und Drogen auf dem Schwarzmarkt kaufen, was nicht zuletzt lebensgefährlich für sie ist. Die Politik versucht zu reagieren, indem sie Massenpraxen einrichtet. Solche Praxen sind jedoch die dichteste Verszenung, die man der Drogenszene bieten kann. Mit der Ausdünnung der Struktur und der Konzentration auf wenige Angebote laufen wir jedoch dem ursprünglichen Substitutionsgedanken zuwider. Wir glauben, wir hätten Qualität geschaffen, aber das Gegenteil ist der Fall. Meine Meinung ist, wir müssen eine Kehrtwende, einen radikalen Schnitt machen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Reanat Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.